Hanf ist nicht nachhaltig. Wenn Elektrobatterien und Kernkraftwerke nachhaltig sind, dann ist Hanf nicht nachhaltig. Elektrobatterien, egal ob mit Blei oder Lithium, sind eine brutale Materialschlacht. Kernkraftwerke sind eine schlimme Last für unsere Kindeskinder. Wenn sogar Fracking-Gas noch eine akzeptable Übergangstechnologie sein soll, dann bitte bezeichnet Hanf nicht als nachhaltig. Eine moderne Elektrobatterie benötigt 150 Gramm pro Kilowattstunde Lithium und ebenso viel Kobalt. Außerdem gilt die Faustregel, dass jede Kilowattstunde Speicherkapazität etwa 100 Kilowattstunden in der Herstellung benötigt. Bei 10 Millionen jährlich neu zugelassenen PKWs und Kleintransportern, gesetzt alle neu zugelassenen wären E-Autos, bräuchte man ca. 140.000 Tonnen Lithium und gleich viel Kobalt. Allein nur für neue PKWs und Kleintransporter. Aber Lithium wird auch für viele andere Industriezweige benötigt. Und nicht nur Autos brauchen Lithium-Akkus. Derzeit werden weltweit 60.000 Tonnen Lithium gewonnen. Der Abbau von Lithium müsste also um Größenordnung gesteigert werden. Schon heute ist dieser Abbau aber von Umweltbelastung und Raubbau geprägt. Kernkraftwerke müssen hier nicht diskutiert werden. Nicht nur die Entsorgung ist eine Generationensünde, auch der Abbau von Uran ist eine Katastrophe, abgesehen davon auch zunehmend aufwendiger. Neuerdings wird sogar Fracking-Gas als grüne Übergangstechnologie bezeichnet. Weil die Reserven an Erdöl und Erdgas immer aufwendiger zu erschließen sind, bedient man sich fragwürdiger, aufwendiger Techniken, man verflüssigt das Fracking-Gas mit viel Energie auf minus 162 Grad Celsius, transportiert es über Ozeane, vergast es wieder, sodass vom Energiegehalt nur die Hälfte ankommt. Für die Herkunft von Erdöl und Erdgas gibt es zwei Theorien. Die erste stammt von Lomonossow, der zuvor anhand von Fossilienfunden den Ursprung der Kohle in ehemaligen Mooren, schließlich in den Wäldern der Erdgeschichte, bewies. Er vermutete, dass Erdöl den gleichen, jedoch älteren Ursprung hätte. Die Vermutung war vom großen Lomonossow, also wagte bis heute kaum jemand zu widersprechen. Die zweite Theorie geht auf Mendeleev zurück, der die These der mineralischen Entstehung des Erdöls aufstellte, durch Porfirjew und Kudrawzew zur geologischen Erkundung genutzt. In anderen Vorkommen ist das Erdgas in kleineren Poren im Sedimentgestein eingeschlossen. Wird dieses Gestein mit Wasserdruck gesprengt, geknackt oder aufgebrochen, geben Risse das Poren-Erdgas frei. Es gelangt in die Zuführung der Wasserdruckeinspeisung. Dem bis zu 5 Kilometer nach unten geförderten Wasser werden Quarzsand und Chemikalien beigemischt, um die Risse unter dem tiefen Druck offen zu halten. Dieses Verfahren heißt hydraulisches Aufbrechen. Besser wäre der Ausdruck hydraulisch geknackt. Der energieintensive und umweltbelastende Abbau von Fracking-Gas ist ein Zeichen schwindenden Rohstoffüberflusses. Die aufwendigen Transportmethoden sind Ausdruck der Ohnmacht und der Erhalt des bisherigen industriellen Anspruchs an das Thema Nachhaltigkeit überhaupt nur zu denken. Die Ressourcen sind begrenzt, auch zum Beispiel Holz. Es gibt zahlreiche Statistiken zum deutschen Holzverbrauch und zum Holzeinschlag in deutschen Wäldern. Demnach wurden in den letzten 10 Jahren 65 bis 70 Millionen Festmeter pro Jahr Holz eingeschlagen. Seit 2020 durch massive Waldschäden 80 Millionen Festmeter pro Jahr und mehr. Circa die Hälfte, also 35 Millionen Festmeter, ging in deutsche Sägewerke. 20 Millionen Festmeter wurden als Scheite zu Brennholz. 55 bis 60 Millionen Festmeter wurden zu Spanplatten, HWF, MDF, OSB, Schichtholz und so weiter verarbeitet. Im Durchschnitt 10 Millionen Festmeter brauchte die Papier- und Zellstoffindustrie. Hinzu kommen Holzpellets, Holzbriketts und allerlei. Was nicht in deutschen Wäldern geschlagen wird, kam und kommt von östlichen Nachbarn, eine erhebliche Menge. Letztendlich kann es sehr schnell entweder bei uns oder bei unseren Nachbarn auf Raubbau hinauslaufen. Bisher schoss sich die Gesellschaft fast ausschließlich auf die Problematik der erneuerbaren Energien ein. Doch wir leben im 21. Jahrhundert. Das drängendste Thema ist nicht mehr die Energie, sondern das Thema Rohstoffe. Das 19. Jahrhundert war die Zeit der Plünderung von Kolonien und fremden Kontinenten. Das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der unbegrenzten Energie, begann mit der großen Elektrifizierung und endete mit der Unlösbarkeit der Kraftwerkshinterlassenschaften von Atommüll. Von der Kohleverstromung bleiben riesige Bergbaufolgelandschaften. Schließlich übergab das 21. Jahrhundert der Zukunft den Solarzellenschrott, den Rotorenmüll und zahllose Fundamenten der Windkraftanlagen, die wahrscheinlich für immer in der Erde verbleiben. Das 21. Jahrhundert wird sich um die begrenzten Rohstoffe kümmern müssen. Wer denkt da an die nächsten Generationen? Ein Blick zurück. Vor tausenden Jahren waren die Küstengebiete der Levante, Anatoliens und Griechenlands, wenn nicht waldreich, so doch mindestens nicht waldarm. Es gibt Historiker, die geben der Schiffer die Schuld am Holzraubbau. Doch war es etwas anderes. In diesen Gebieten begann vor 1000 vor unserer Zeit die Eisenzeit mit der Etablierung des Rennofens und der anschließenden Bearbeitung im Schmiedefeuer. Die wirtschaftliche Nutzung des Eisens konnte nur dort beginnen, wo Holzreichtum und Eisenerz zusammenfielen. Zum einen braucht die Herstellung von Roheisen bzw. Eisenluppe hohe Temperaturen von deutlich über 1000 Grad Celsius, Kupfer 1085, Gold 1064 Grad Celsius, Silber 962. Anschließend muss es ausgeschmiedet werden, wozu nicht Holz, sondern Holzkohle vonnöten war. Köhlern aber verschlingt Holz. Das Eisen brachte den Phöniziern, den Hethitern und schließlich den Griechen militärische Überlegenheit. Der Bau der Schiffe brauchte nicht einen Bruchteil des Holzes, verglichen mit der Eisen- und Stahlgewinnung. Von diesem Waldraub erholten sich bis heute weder die Levante noch Anatolien oder Griechenland. Der Ressourcenhunger war schon damals größer als die Verantwortung gegenüber späteren Generationen. Noch schlimmer ist es, wenn die Ressourcenfrage ignoriert wird, wie etwa bei der Konzentration auf politische Ziele oder Kohlendioxid. Als der Erste Weltkrieg begann, schossen alle Gewehre mit Schießbaumwolle. Aber wer hatte das Handelsmonopol für Baumwolle? England. Mit großem Abstand kam noch Russland dazu. Beides Kriegsgegner. Sehr bald hatte Deutschland keine Schießbaumwolle mehr. Doch Deutschland hatte damals Glück, denn es warte die Führerschaft der Chemie. Der Vorgänger der Zellwolle löste das Problem des fehlenden Kriegsrohstoffes Baumwolllinter, zumindest teilweise. Das Beispiel macht aber deutlich, wie ignorant oftmals schon die Rohstoffbeschaffung behandelt wird. Elektromobilität ist vielleicht schick und staubarm. Kernkraftwerke stoßen kein Kohlendioxid aus. Fracking-Gas schändet nur jene Gegenden, die sehr weit weg sind. Aber nachhaltig ist das für den gesunden Menschenverstand nicht. Die Herstellung und Nutzung von Produkten aus Hanf und anderen Industriepflanzen hinterlässt keine Folgelandschaften, hinterlässt keine Rückstände, keine Abfallprodukte, keinen Plastikmüll, schändet keine Gegenden, erzeugt kein zusätzliches Kohlendioxid und stärkt die regionale Wirtschaft. Wenn dieses nachhaltig ist, dann ist Hanf nachhaltig.